Hi, ihr hört Nachgehört, den Podcast zu eurem Campusradio Gehört. Ich bin Jula und neben mir sitzt
Leon. Und wir haben für euch heute wieder ganz viele spannende Beiträge vorbereitet. Einmal geht es in und um die Uni, nämlich um Students for Future und Manson at Home. Dann werden wir heute auch ziemlich musikalisch, denn zwischen Jazz und Hip-Hop ist alles dabei. Und falls ihr euch schon immer mal gefragt habt, was es eigentlich mit dem großen Emo-Krieg auf sich hat oder wer Wolf Biermann ist, diese Fragen beantworten wir euch heute auch noch.
Ja, kommen wir zum Beitrag von Students for Future. Letzte Woche Dienstag hat die Gruppe Students for Future Göttingen der Georg-August-Universität eine Liste von Forderungen überreicht, die beinhaltet, wie man die Universität nachhaltiger gestalten könnte. Unser Kollege Kiran war vor Ort, um sich mit den Aktivistinnen zu unterhalten. Hören wir mal rein.
Das Thema Klimaschutz ist derzeit in aller Munde. Auch in Göttingen gibt es viele Gruppierungen, die auf die Gefahren des Klimawandels aufmerksam machen und versuchen, Maßnahmen gegen diesen zu ergreifen. Daher habe ich mich vergangenen Dienstag mit zwei AktivistInnen der Gruppierung Students for Future Göttingen unterhalten. Zunächst einmal habe ich sie gefragt, wie sie ihre Organisation allgemein beschreiben würden.
Students for Future ist quasi eine Gruppe, die durch die Fridays for Future Bewegung entstanden ist, beziehungsweise sind ganz viele Spaltgruppen durch Fridays for Future entstanden. Und Students for Future ist eine davon, die sich dafür stark macht, dass es eben an der Universität nachhaltig ist und klimaneutral. Und wir sind da die lokale Gruppe in Göttingen zu.
Im Rahmen der sogenannten Hochdruckkampagne haben die AktivistInnen der Universität Göttingen vergangene Woche eine Liste von Forderungen überreicht. Aber was genau versteht man unter dieser Kampagne?
Die Hochdruckkampagne hat sich im Rahmen der Public Climate School entwickelt, also aus den Teams von der Public Climate School. Die haben sich zur Aufgabe gemacht, die Forderungen verschiedener Initiativen zu bündeln für den Klimaschutz. Und diese werden an Universitäten übergeben, um da in einer breiten Masse zu zeigen, dass der Klimaschutz ein wichtiges Thema ist und wir da auch an der Uni sehr stark dran arbeiten müssen.
Und wie genau sehen die Forderungen aus, die Students for Future an die Georg-August-Universität stellt?
Also wir haben erstmal 10 allgemeine Forderungen überreicht an die Universität, die wir noch selbst angepasst haben. Darunter findet sich zum Beispiel, dass wir uns wünschen, dass alle Mensen, soweit es geht, vegan und vegetarisches Angebot als Hauptspeisen anbieten. Das haben sie schon bereits mit der Turmmensa gemacht. Das ist natürlich sehr positiv. Aber da wäre der Wunsch eben, dass es auch an allen anderen Mensen genauso wäre. Eine Forderung, die wir auch noch stellen, ist die Reduktion des Energieverbrauchs von Gebäuden um 25% bis wünschenswert Ende 2022. Und wir wollen auch auf jeden Fall, dass die Uni auf komplett erneuerbare Energien geht bis 2030, das heißt mit 100%iger Auslastung. Und da fordern wir auf jeden Fall auch Transparenz und dass wir zeitlichen Ablauf davon bekommen, der dann auch transparent für alle verfügbar ist, um zu sehen, wie fortschrittlich die Uni da ist.
Auf Nachfrage, für wie realistisch man die Umsetzung dieser Forderung bzw. die Einhaltung des Zeitplans hält, antwortete man mir Folgendes.
Wir können sagen, dass die Uni uns bereits mitgeteilt hat, beziehungsweise unser Uni-Präsident, dass sie da auf jeden Fall dahinter sind und gerne vor allem Photovoltaik an der Uni benutzen möchten, dass sie da auf jeden Fall dahinter stehen. Und wir hoffen eben, dass wir auch Transparenz schaffen können in den zukünftigen Gesprächen, damit auch der Öffentlichkeit bewusst wird, wie viel schon gemacht wird, beziehungsweise wie da der genaue zeitliche Ablaufplan ist.
Zum Abschluss habe ich die Aktivistinnen noch gefragt, was für ein Gefühl sie nach der Bereicherung der Forderungen haben, beziehungsweise wie optimistisch sie auf weitere Dialoge mit der Universität blicken.
Also wir haben auf jeden Fall ein sehr gutes Gefühl. Wir sind erstmal dankbar, dass dieses Treffen heute überhaupt stattfinden konnte mit Professor Wiebral und Marco Lange. Und wir haben uns schon bereits Vernetzungen mit diesen Instanzen gewünscht an der Universität. Die beiden wirkten auch sehr positiv auf unsere Forderungen, beziehungsweise haben sich auch direkt angeboten, weiterführenden Dialog mit uns zu führen. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, wo wir alle am gleichen Nenner sind und dasselbe für unsere Universität wollen. Deswegen können wir, glaube ich, sagen, dass es heute ein sehr gutes Treffen war und dass noch zu weiteren Treffen kommen wird in Zukunft.
Der bisherige Austausch zwischen der Georg-August-Universität und Students for Future Göttingen lässt sich also als durchaus positiv werten. Und weitere Dialoge werden hoffentlich noch folgen.
Ich denke, uns ist allen klar, dass es im Bereich Klimaschutz noch eine Menge zu tun gibt. Aber ich finde es jedenfalls sehr schön zu hören, dass es einerseits Gruppierungen gibt, die den Dialog suchen, um dieses Ziel zu erreichen, und andererseits aber auch Einrichtungen wie unsere Uni, die Gesprächsangebote annehmen.
Ja, ich muss sagen, ich finde es auch mega wichtig, dass die Uni auch quasi direkt mit den Demonstrierenden spricht. Weil man hat es ja oft so im Sinne von Klimabewegungen, dass die nicht ganz ernst genommen werden oder sozusagen auch irgendwie auch von der Politik, sage ich mal, nicht ganz gehört werden. Deswegen finde ich es umso wichtiger, dass auch die Uni direkt mit Students for Future redet.
Ja, um in den Kontakt zu kommen mit den Studierenden selbst und deren Ansichten. Wir sind ja auch irgendwo die Zukunft, und es ist natürlich wichtig, dass man da den Dialog sucht.
Das auf jeden Fall. Also gerade beim Klimaschutz ist es eben wichtig, dass die Leute miteinander ins Gespräch kommen. Und gerade so Organisationen wie Students for Future sind da wichtig, um eben auf die Probleme aufmerksam zu machen. Denn wir wissen alle, die Zeit drängt.
Genau. Und passend zu den Mensa-Forderungen der Klimaaktivisten bleiben wir auch thematisch direkt beim Thema Mensa. Von manchen Studiwohnheimen kann man sie bereits entdecken, die Automaten von Mensen at Home. Per App lassen sich Gerichte bestellen, die man dann in einem der Automaten im ATW, an den Luther-Terrassen oder im Christophorusweg abholen kann. Und Leon hat das Ganze für uns einmal ausgetestet.
Ich muss schon sagen, irgendwie klang das alles sehr verlockend. Mensa-Essen ist in der Regel eine gute Kombination aus gutem Essen und günstigem Preis. Nur wenn man wie ich um die Mittagszeit rum viel zu tun hat, wird es schwierig, da noch in die Mensa zu gehen. Mensen at Home klang da eigentlich wie eine gute Alternative. Das gleiche Essen aus einem Automaten, abholbar rund um die Uhr. Zwar muss ich das Essen gegebenenfalls in der Mikrowelle aufwärmen, aber ich ließ mich mal darauf ein. Ich meine, es ist zwar Mikrowellenessen von der Mensa, aber eigentlich ist es doch mega praktisch, oder? Es war ein Fehler. Na gut, so schlimm war es dann auch nicht. Aber erstmal von Anfang an. Zuerst braucht man die Mensa-Plan-App des Studentenwerks Göttingen. Dort muss ein Account angelegt werden. Dann kann eine Bestellung aufgegeben werden. Hier zeigt sich direkt schon ein erster kleiner Nachteil von Mensen at Home. Eine Bestellung kann nicht wirklich spontan getätigt werden. Man muss einen bestimmten Tag auswählen und kann allerspätestens bis zum Morgen des vorherigen Tages bestellen. Nachdem ich mich dann für einen Tag entschieden hatte, durfte ich nun den Automaten für die Abholung auswählen. Hier findet man einen weiteren Mängel des Konzepts. Die Automaten befinden sich allesamt in der Nordstadt oder Wehende, also ziemlich nah beieinander. Als Wehender war das für mich in Ordnung, aber ich bezweifle, dass Studis aus der Innenstadt oder sogar zum Beispiel aus Geismar vom Angebot angesprochen werden, wenn man für die Abholung quer durch die Stadt muss. Ich wählte also einen Automaten aus und durfte dann endlich auch das verfügbare Essen mit Preis und Bild ansehen. Das Essen klingt vom Namen her meistens gut, aber das Auge isst bekanntlich mit und ist ein Teil der Kaufentscheidung. Leider sind die Bilder von den Gerichten selten schmeichelhaft und verleiten dementsprechend nicht wirklich zum Kauf. Dann ist da noch der Preis. Man hat die Wahl zwischen warmen und kalten Speisen. Die Gerichte zum Warmmachen kosten oft zwischen 5 und 6 Euro, was sie etwas teurer als die Mensa-Menüs und sehr viel teurer als normales Mikrowellenessen aus dem Supermarkt macht. Dazu kommt für jede Speise ein Pfand von 5 Euro dazu. Das kommt daher, dass das Essen in Mehrwegschalen ausgeliefert wird, die man später dann in den kulinarischen Einrichtungen des Studentenwerks zurückgeben kann. Dass man bei dem Angebot fast keine Einwegmaterialien bis auf eine Plastikfolie verwendet, ist eigentlich auch eine sehr positive Sache. Aber ich komme später nochmal auf die Schale zurück. Nachdem ich mich von dem Anblick von satten 10 Euro für ein Mikrowellengericht erholt hatte, suchte ich mir mein Essen aus. Wie in der Mensa selbst gibt es auch vegane, vegetarische oder Fleischgerichte. Weiter ging es zur Bezahlung. Die App leitet auf ein Bezahlportal weiter, bei dem ausschließlich bargeldlos bezahlt werden kann. Aber leider nicht mit dem Guthaben des Studienausweises. Es braucht zum Beispiel eine Kreditkarte oder Google Pay. PayPal hingegen wird auch nicht akzeptiert. Am Tag der Abholung kann man zwischen 1 Uhr morgens und 23 Uhr zum Automaten gehen. Bei der Abholung erhält man dann einen QR-Code, der ähnlich wie bei einer Paketbox eingescannt werden muss. Die Schale kann man dann aus einem Fach entnehmen. Sie ist mit einer Plastikfolie bedeckt, die allerdings nicht allzu zuverlässig an der Schale haftet. Es ist also nicht unbedingt ratsam, die Box hochkant in einem Rucksack zu transportieren. Zu Hause angekommen, durfte ich dann endlich mein etwas teures Mikrowellenessen aufwärmen. Es sah dabei auch ehrlich gesagt sehr viel besser aus als auf den Bildern von der App, was dann aber irgendwie auch eine komische Tatsache ist. Die Portion ist recht groß und das Essen schmeckte gut. Die übrig gebliebene Plastikbox wusch ich dann ab und packte sie in meinen Rucksack, denn sie hat ja Pfand. Die Schale ist relativ sperrig in der Tasche und muss dann erstmal zu einer der Gastronomie mitgenommen werden, aber immerhin bezahlt sie einem etwa fast das ganze nächste Mensa-Menü. Mein Fazit? Das Essen von Mensen at Home mag zwar nicht schlecht schmecken, aber es ist fraglich, ob man als Studi bei dem Preis und dem Aufwand nicht lieber Mikrowellenessen aus dem Supermarkt nimmt oder einfach die Mensa oder die Dönermeile aufsucht.
Ja, danke Leon für diesen Erfahrungsbericht. Ich finde das auch selbst super interessant, da ich tatsächlich in Geismar wohne, passenderweise, und für mich das überhaupt nicht in, also was heißt nicht in Frage kommen würde, aber ich bin noch nicht auf den Gedanken gekommen, extra solch eine Strecke zu fahren, um mir mein Essen zu holen, denn da habe ich auch ein Kaufland oder andere Möglichkeiten gleich um die Ecke. Also sehr interessant, das mal angehört zu haben und diesen Erfahrungsbericht gehört zu haben.
Ja, wie gesagt, empfehlen kann ich das ja eigentlich auch nicht wirklich oder nur bedingt. Besonders ist halt irgendwie der Preis das Problem. Also einfach, dass man 5 Euro für, es ist halt immer noch Mikrowellenessen ausgibt. Also es ist ja klar, es ist irgendwie frisch gemacht und vielleicht dann sozusagen besser produziert und verarbeitet und gerade vielleicht nachhaltiger als normales Mikrowellenessen aus dem Supermarkt. Gerade weil ja in der Mensa oft größtenteils regionale Zutaten benutzt werden, genau.
Also ist es auch nicht dasselbe Essen, was es dann an dem Tag in der Mensa gibt, sondern tatsächlich ein ganz eigenes Essen? Also
ja, es ist tatsächlich ein ganz eigenes Menü. Also Okay. Man kann da, das sind andere Speisen als die in der Mensa an dem Tag angeboten werden.
Ja, weil das habe ich mich auch schon so ein bisschen gewundert. Es gibt ja auch die Möglichkeit, in der Zentralmensa einfach das Essen to go mitzunehmen. Das ist leider nicht so nachhaltig. Das wird ja nicht in so wiederverwertbaren Verpackungen angeboten. Also das sind diese Einweg-Pommes-Döner-Buden-Sachen, aber vom Prinzip her, man zahlt, glaube ich, nur 50 Cent oder so mehr, ist das natürlich auch eine Alternative. So, deswegen habe ich mich ein bisschen gefragt, an wen sich dieses Angebot überhaupt richtet. So.
Ich muss halt auch sagen, also ich habe irgendwie letztens die Schale abgegeben und da war schon vor mir eine andere Schale da. Das heißt, irgendjemand außer mir benutzt dieses, benutzt das anscheinend.
Du warst nicht der Erste.
Das kann sein. Wobei ich sagen muss, das Angebot gibt es seit April. Und da habe ich das auch schon direkt mal ausprobiert. Aber ja, seitdem habe ich jetzt auch noch nicht jemand anders kennengelernt, der das jemals ausprobiert hat.
Ja, ich habe das auch davon noch nicht von vielen Leuten gehört, um ehrlich zu sein.
Ja, eigentlich denke ich, ist das Angebot ja auch dafür gedacht, dass man sozusagen nicht direkt zur Mensa muss, um sich dieses Mensaessen abzuholen.
Das Getummel sich erspart quasi. Ja, wenn es vielleicht wenigstens ein paar mehr Standorte gäbe oder so, würde es vielleicht schon ein bisschen helfen oder ein bisschen mehr unter die Leute kommen.
Ja, wo wir gerade schon beim Thema Fragwürdigkeit sind, was auch ein bisschen fragwürdig war, das war ein Krieg, den Australien gegen Emus geführt hat. Und was es damit auf sich hat, das erklären uns jetzt Jonas und Dora.
Hi, ich bin Jonas. Ich weiß immer irgendwas, was du überhaupt nicht wissen willst. Wusstest du eigentlich?
Nein, bitte nicht.
Wusstest du eigentlich, dass Australien mal Krieg gegen Emus geführt hat? Nicht Emus, sondern Emus, die großen Vögel, verwandt mit dem Strauß. Zwischen den Weltkriegen hatte Australien 2 Probleme. Sie wussten nicht, wohin mit ihren Veteranen, und sie hatten eine riesige Emu-Plage. Die Emus trampelten die Ernte von den australischen Bauern platt. Also schickten sie ein paar von ihren Veteranen offiziell in den Krieg gegen die Emus. Naja, was man bis dahin noch nicht so wusste, Emus sind sehr, sehr resistent gegen Maschinengewehrfeuer. Ja, Australien hat einen Krieg gegen Vögel quasi verloren. Sowas kann man sich echt nicht ausdenken. Zusätzlich ließ die australische Regierung das Ganze auch noch filmen und im ganzen Land zeigen, wodurch sich alle Australier und Australierinnen an der Blamage ihrer Armee erfreuen konnten. Ich weiß auch nicht, was die sich dabei gedacht haben. Dies bleibt bis heute der einzige Krieg, den Menschen jemals gegen eine Tierart geführt haben. Und dann hat man den auch noch verloren. Naja.
Wir haben zu viel Material für diese Sendung. Jonas weiß zu viel. Aber nichts davon hilft ihm.
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Beschäftigungstherapie für Kriegsveteranen, würde ich sagen. Jule, hast du da schon mal was von gehört?
Tatsächlich noch nie. Also das war das erste Mal, dass ich vom Emo-Krieg gehört habe und ich finde es äußerst interessant.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe mir gerade die ganze Zeit vorgestellt, wie das so ist, wie da diese Soldaten versuchen, mit diesen Maschinengewehren die Emos zu treffen. Und
die bleiben einfach stehen. Passiert nichts.
Und dann verschießen sie einfach Patronen und die ganze Zeit und passiert nichts.
Es für nichts.
Und dann steht da auch noch jemand daneben und filmt das.
Ja, also nee. Ich kann mir das halt wirklich nicht vorstellen. Das ist wie so ein Zeichentrickfilm für mich. So, für Kinder.
Ja, es klingt echt wie so eine Bugs Bunny-Geschichte oder sowas.
Ja, genau. So ein.
Ja, ein Cartoon so.
Danke, ja. Ein Cartoon.
Boah, ja, und.
Vor allem Emus sind ja auch so lustige Tiere, weißt du? Also die sehen ja so ganz eigen schon aus. Also das macht es ja noch skurriler. Ich finde das eine super lustige Vorstellung. Vielleicht gibt es ja Bilder oder so zum Googlen. Muss ich mal schauen.
Ja, also wenn die das gefilmt haben, ja eigentlich bestimmt. Also es ist ja auch, also Jonas hat es ja in dem Beitrag gesagt, dass man die ja sozusagen loswerden wollte, weil die irgendwie alles niedertrampeln. Mhm. Und dann kann ich das irgendwie verstehen. Aber ich finde es irgendwie einfach die Vorstellung lustig. Hatten die irgendwie keine anderen Möglichkeiten, irgendwie mit diesen Tieren fertig zu werden? Und dann scheitern die auch noch so grandios, dass sie quasi wirklich sich eingestehen müssen, dass sie den Krieg gegen Emus verloren haben.
Aber wenn die irgendwie keine natürlichen Fressfeinde oder sonstiges hatten, dann was soll man machen, oder? Also, na gut, jetzt vielleicht nicht gleich auf die schießen, aber ich wüsste jetzt nicht, wie man damit umgeht, wenn die alles, die ganze Ernte und so kaputt machen.
Ja, das stimmt. Also klar, irgendwie hat man sich dann wahrscheinlich nicht anders irgendwie zu helfen gewusst.
Ja.
Es klingt einfach wie so eine unglaublich skurrile Geschichte, die sich irgendjemand ausgedacht hat. Mhm. Aber das ist ja scheinbar wirklich passiert.
Wirklich passiert.
Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt weiter zu unserem nächsten Block der Sendung. Und zwar, jetzt wird es musikalisch, richtig? Ja.
Genau, wir kommen jetzt nämlich zu Injured, geschrieben NJRD. Er ist ein 20-jähriger Sänger, Songwriter und Produzent aus der Nähe von Kassel. In seiner atmosphärischen Musik verwebt er Beobachtungen auf die Welt mit dem Struggle von zwischenmenschlichen Beziehungen. Inspirationen kommen dabei aus allen möglichen Richtungen wie Hip-Hop, Pop, aber auch elektronische Musik wie Drum and Bass. Bemerkenswert ist vor allem, dass der junge Künstler zu 100% für seinen Sound verantwortlich ist. Das heißt, die Produktion der Beats und Instrumente, die Texte, die Aufnahmen sowie Mix und Master liegen in seinen Händen. Und Finn hat sich mit ihm für ein Interview getroffen, um über sein neues Tape Please Don't Destroy Yourself und den kreativen Prozess zu reden.
Schon gehört? Heute im Interview mit Injured, Produzent, Songwriter, Sänger, Rundummusiker aus Kassel, der vor einiger Zeit sein Projekt Please Don't Destroy Yourself auf allen Streaming-Plattformen veröffentlicht hat. Ich habe mich mit ihm getroffen und über kreative Einflüsse, den Arbeitsprozess, aber auch das Projekt an sich zu sprechen. Ich wünsche euch viel Spaß und hört rein. Baby, I'll break your heart. You made me take your heart away. Baby, I'll break your heart. You made me take your heart away. So, freut mich, dass es endlich mal geklappt hat hier mit uns beiden.
Yes, sir, yes, sir.
Bei mir ist Injured.
Hallo.
Die erste Frage, die ich jedem stelle, ist, wie geht's dir heute?
Gut, etwas müde. All in all, ziemlich gut.
Wir sind aber nicht nur hier, um irgendwie nett zu plaudern, sondern du machst ja auch Musik. Was ist dir denn bei deiner eigenen Musik wichtig? Wie gehst du daran?
Wenn es für mich selber ist, entsteht es meistens aus einer Idee, die für wen anders gedacht ist.
Das heißt, du produzierst auch für andere Personen?
Genau. Es hat alles angefangen, als ich für einen Kumpel halt angefangen habe, die Songs zu produzieren. Shoutout Koshi an der Stelle. Da war es halt reines Produktionsding. Also Singles produziert, ein Kollabo-Album gemacht, wo keine Vocals von mir drauf waren. Und irgendwann haben sich halt die Wege, was das Kreative angeht, ein bisschen getrennt. Und dann muss man halt auch irgendwie mal selber Hand anlegen oder Stimme anlegen, wie auch immer man das nennen möchte. Ich weiß nicht, Leute, die selber schon mal mit Musik probiert haben, da selber was zu machen, kennt es vielleicht. Da hat man halt die Spur von dem Instrumental und packt sich Autotune auf die Audiospur und probiert da irgendwas. Und wenn halt was Cooles entsteht, entsteht was Cooles. Und dann trifft man die Entscheidung, ob man sich einen Abend mal dran setzt und was fertig macht oder ob es halt für ewig auf der Festplatte liegen bleibt. Oftmals passiert das, wenn ich an einem Punkt ankomme, wo mir den Tag über irgendeine Line immer wieder in den Kopf kommt von was, was ich aufgenommen habe. Oder sei es nur eine Melodie, halt so ein leichter Ohrwurmfaktor. Der muss bei mir irgendwie immer drin sein, im besten Fall. Also ich finde, sowohl bei dem, was ich selber mache, als auch bei dem, was ich selber höre, ist es mir unglaublich wichtig, dass ein Gefühl vermittelt wird. Aber ich muss auch sagen, ich liebe bei Musik, die ich höre, wenn man merkt, dass der Künstler eine Liebe fürs Detail hat und wenn man halt auch merkt, dass da ein bisschen mehr Arbeit drin steckt als so 5 Minuten.
Du hast eben angesprochen, dass du für einen Kumpel von dir Sachen produziert hast. Wie ist das generell sonst bei dir mit Kollaborationen mit anderen Künstlern?
Es hat halt auch viel damit zu tun, dass man aufeinander zugeht oder nicht. Ich hatte das Glück, dass ein Song von einem etwas größeren Producer mitproduziert wurde. Shoutout Hobbs an der Stelle.
Grundsätzlich waren noch 2 Features auf dem Album geplant, die sich einerseits aus Zeitgründen, andererseits aber auch aus konzeptioneller Sicht nicht ergeben haben. Im Gespräch über das Album habe ich Injit gebeten, das Projekt in 3 Worten zusammenzufassen.
Das ist schwer. Düster. Ja, ich glaube, es zieht sich durch jeden Song durch und das brauche ich jetzt auch nicht verschweigen. Wahrscheinlich Herzschmerz als einen Begriff. Tief. Also es hebt sich auf jeden Fall von der ersten EP ab und von den Singles, dadurch, dass es halt einfach in sich ein bisschen schlüssiger ist. Allerdings auch vom Soundbild her. Muss aber dazu sagen, ich habe bei dem Projekt deutlich mehr Fokus auf die Vocals gelegt, also auf die Stimme und auch wie ich die versuche einzusetzen.
Den Titel haben wir bis jetzt noch gar nicht wirklich im Gespräch erwähnt. Das Ding heißt Please Don't Destroy Yourself. Und ja, was hat dich bei dem Titel inspiriert?
Es gibt halt auch einen Song auf dem Tape, der den gleichen Titel trägt. Es gibt halt eine Person in meinem Leben, die mir sehr wichtig ist, an die der Titel gerichtet ist. Also da aus meiner Perspektive hat sich da halt was entwickelt, wo ich gesehen habe, so sollte es im besten Fall nicht weitergehen. Und das soll quasi so eine kleine Nachricht sein, aber natürlich spiegelt sich da auch eine Message an mich selber wieder. Ich bin jemand, der viel overthinkt und das macht mich oft kaputt. Merkt man auch an den einzelnen Songs wahrscheinlich. Und der Titel ist eben auch an mich gerichtet, damit ich mich immer daran erinnere, dass ich mich halt selber nicht zu viel kaputt mache. Hört auf jeden Fall rein, würde mich freuen. Vielleicht verbindet ihr ja auch irgendwas mit dem Album. Das wäre auf jeden Fall schön. Freut euch bald auf mehr Zeug. Vermutlich auch wieder eine ganz andere Richtung. Das war's eigentlich meinerseits.
Ja, dann sag ich noch eine Sache, damit du sie nicht sagen musst. Folgt Injit auf Instagram, TikTok, Spotify und ja, gebt euch das Ding. Es lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, das war Schon gehört über Injured und ich fand es zumindest sehr interessant, auch mal in das Leben von so einem Produzenten reinzuhören oder von den Ideen und dem Weg überhaupt auf so einen Song zu kommen oder auf so ein Tape. Und ich werde auf jeden Fall da nochmal reinhören und fand es sehr interessant, darüber was zu erfahren.
Ja, ich muss sagen, ich fand das auch mega spannend. Also ich höre auch gerne mal Hip-Hop, aber dann muss ich sagen, meistens eher so Richtung Mainstream, also so lokale KünstlerInnen höre ich jetzt eher weniger, aber ich finde das auf jeden Fall echt interessant, was er so über seinen Ablauf von der Idee bis zum Produzieren erzählt hat.
Ja, auch, dass alle Songs so eine Bedeutung irgendwie auch für ihn haben, ne? Oder was widerspiegeln.
Also einfach auch so ein bisschen zu lernen, was er sich so bei der Musik denkt, die er halt produziert, ist ja auch echt ein cooler Einblick. Dann würde ich jetzt sagen, wir wechseln einmal das Genre ein bisschen. Und zwar gehen wir jetzt in Richtung Jazz. Jula, hörst du gerne Jazz?
Ich höre sehr, sehr gerne Jazz tatsächlich. Ich finde das eine super Musikrichtung und wäre sehr gern bei dem Jazzfestival dabei gewesen, welches Luise besucht hat.
Richtig, Luise war am Samstag zum krönenden Abschluss des Jazzfestivals Göttingen im Deutschen Theater und hat die Jazzrausch Big Band live gesehen, die zum ersten Mal in Göttingen war. Neben Konzerten in ihrer Heimatstadt München touren sie in der Bundesrepublik und in der großen weiten Welt, zuletzt sogar in China. Aber hört selbst, wir sind gespannt, was sie berichten kann.
Jazz. Eine Verschmelzung unterschiedlichster Kulturen, eine Musik, die bewegt und keine Berührungsängste kennt. Das hat das diesjährige 45. Göttinger Jazzfestival erneut bewiesen. So konnte nun wieder ein umfängliches Programm auf die Beine gestellt werden, mit vielen talentierten, bemerkenswerten MusikerInnen, einem Publikum, das bunter nicht sein könnte, und eine unvergessliche Stimmung. Nach einer Woche mit vollem Programm fand das Jazzfestival vergangenen Samstag seinen krönenden Abschluss. Nicht zuletzt mit dem Konzert der Jazzrausch Big Band, die im großen Saal des Deutschen Theaters mit ihrer Mischung aus Jazz, Big Band und Techno zum Tanzen und Feiern animierte.
Es hat meistens ja so einen Drive irgendwie, es macht Spaß zuzuhören und eigentlich hat man immer sofort Lust, sich auch zu bewegen.
Dieses Können, diese Kreativität, diese Präsenz. Das war schon ein Erlebnis.
Ich hatte an diesem Abend nicht nur die Möglichkeit, vielen KünstlerInnen zuzuhören und mit ZuhörerInnen zu sprechen, sondern auch den Bandleader und Posaunisten der Jazzrausch Big Band, Roman Sladek, zu interviewen. Ich habe ihn gefragt, wie die Band entstanden ist und wie sie zu so einer erfolgreichen, dynamischen Gruppe herangewachsen ist.
Ich bin der Roman und ich bin der Bandleader der Jazzrausch Big Band. Wir haben uns 2014 gegründet. Vor 8 Jahren in einem Club, der hieß Rausch und Töchter. Und in dem Club Rausch und Töchter habe ich eine kleine Konzertreihe veranstaltet, die hieß Jazzrausch. Und wollte für diese Konzertreihe dann eine eigene Hausband haben. Das ist eher romantisch motiviert gewesen, dass ich es schön fand, wenn ein Club und eine Konzertreihe halt eine eigene Band hatte. Und dann haben wir da erstmal so vor uns hingespielt, ganz traditionelles Programm. Und irgendwann wollte ich dann das verbinden, was ich privat höre. Das war zu dem Zeitpunkt einfach viel Techno mit dem, was ich studiere. Das war da Jazz. Und habe unseren Komponisten, den Leonhard Kuhn, gefragt, ob er nicht mal Lust hat, diese Musik, die wir in so Jam-Sessions schon immer wieder mal getestet haben, mal zu komponieren, also wirklich auszunotieren und auszuschreiben für die Big Band. Und dann haben wir das aufgeführt, Prague Calling war das erste Programm. Das war dann Anfang 2015, glaube ich. Und haben da eben gemerkt, okay, fuck, da steckt ein irres Potenzial, eine irre Energie drin. Weil wir finden es selber irgendwie geil, das fordert uns wie traditionelle Big Band Literatur auch. Aber wir haben auch irgendwie nochmal anders Bock und das Publikum auch. Und dem wollen wir mal hinterher spüren weiter. Und dann musste der Club schließen wegen Lärmbelästigung. Wahrscheinlich auch wegen mit uns, aber jetzt haben wir nicht jeden Tag dort gespielt. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht nach einer neuen Location und dann gab es das Harry Klein in München, so ein Techno-Club, den es schon relativ lang gibt, der auch über den reinen Clubbetrieb viel subkulturelles Engagement irgendwie hat. Und die haben dann gesagt, ja, könnt ihr mal versuchen bei uns. Wenn es klappt, sehr gerne. Wenn es nicht klappt, fliegt halt wieder raus. Aber versucht's mal. Und dann haben wir es versucht und hatten Erfolg. Und haben den dann versucht, immer weiter auszubauen.
Techno, Jazz und Big Band, wie funktioniert das zusammen?
Also die Musik bringt in ihrer Struktur, glaube ich, was mit, was ausgesprochen universell ist, dadurch, dass die zwei Pole, zwischen denen wir uns bewegen, so weit sind. Aus irgendeinem mir nicht ganz so nach wie vor bekannten Grund gibt es nicht so viel Techno-Jazz. Was mich sehr wundert, weil ich glaube, dass da noch viel mehr Bands ein irres Potenzial rausziehen können, weil in seiner Struktur ist es eine Musik, die halt nicht entweder künstlerisch anspruchsvoll ist oder Spaß macht, sondern man kann relativ interessant diese beiden Ebenen halt miteinander verbinden. Also dass man sehr anspruchsvolle Musik, die einen instrumental, künstlerisch und so weiter inhaltlich fordert, sowohl das Publikum als auch die Leute auf der Bühne, da produzieren, aber es kann auch eine Musik eben sein, die gleichzeitig einfach nur zum Genießen funktioniert, zum Tanzen, zum Erleben. Und es muss niemand vorher ein Wittgenstein-Traktat gelesen haben oder Kulturwissenschaften studiert haben oder ganz viel Hörerfahrung mit Jazz haben, um das genießen zu können, was da passiert. Also man kann sich einfach nur reinstellen und sagen, okay, ja, spielt mal, ich höre es mir mal an und schaue, ob es mir gefällt. Und diese Verbindung von Musik, die irgendwie das Hirn anspricht, gleichzeitig aber auch den Körper, spricht dann den Menschen an und für sich halt an, weil ich glaube, dass alle Menschen sowohl ein Bedürfnis nach irgendwie Freude und Bewegung und irgendwie, ja, was auch immer irgendwie haben, aber genauso sich irgendwie selbst geistig auch fordern wollen. Und das macht dieser Techno-Jazz in seiner Struktur irgendwie möglich. Darüber hinaus würde ich sagen, unabhängig vom Genre oder von der Musik sind wir halt eine große Band. Das hat natürlich, bringt viele Herausforderungen mit sich, zu 18, zu 19 auf Tour zu sein, sowohl für die Band als auch für die Veranstalter. Aber für das Bühnenerlebnis ist es ja dann nur so, dass einfach viele Leute auf der Bühne stehen, die glücklich sind über das, was sie machen und in einer anderen Energie und Qualität natürlich auch das Publikum spiegeln können, das hoffentlich dann auch einfach glücklich ist und einen guten Abend hat. Also würde ich sagen, es ist besonders an der Jazz-Rausch-Band, unabhängig von der Musik, auch einfach die Größe und damit die Wirkung, die man sonst eigentlich ja nur von Orchestern kennt und die ja andere Musik machen.
Was sind abschließend deine drei Worte, die Band und diese Musik zu beschreiben?
Es muss sein. Ja, so würde ich es gerade empfinden.
Ja, es muss also sein. Wenn euch das jetzt noch nicht genug war, dann schaut doch gerne mal bei Spotify vorbei und hört in die Alben der Band rein. Im Dezember gibt es eine Tour durch Deutschland, aber ausnahmsweise mal ganz klassisch mit ihrem eigens dafür komponierten Jazz-Weihnachtsalbum. Also gibt es dort dann wahrscheinlich weniger Jazz-Techno. Jula, du so als Jazz-Fan, wie findest du denn Jazz zusammen mit Techno?
Tatsächlich sehr interessant auch, weil ich finde, generell ist Jazz so eine Musikrichtung, die einfach gute Laune macht. Und Techno ist ja auch eine coole Musikrichtung, wo jeder so ein bisschen für sich ist. Und es spricht auch eher jüngere Leute an, würde ich sagen. Und diese Kombi aus beiden finde ich sehr cool und ja, sollte mehr publiziert werden.
Ja, also ich muss sagen, ich höre gar nicht viel Jazz oder ich glaube eher gar nicht. Mhm. Einfach irgendwie, ich mag die Musik eigentlich, also ich, wenn ich sie höre, höre ich sie gerne, aber ich höre sie so weniger proaktiv. Also nicht, dass ich irgendwie auf Spotify
ja,
gehe.
Ja, das, ich weiß, was du meinst. Aber es ist, man kann sich es trotzdem gut anhören, oder? Also es stört nie, wenn man es irgendwo hört. Und ich finde, wie gesagt, ich finde, das ist so eine gute Laune-Musik, wirklich. Also ich finde, das ist, wie auch schon gesagt wurde, es regt zum Bewegen und Tanzen an. Und das stimmt voll, also in meinen Augen.
Ja, ich muss auch sagen, also ich kann mir gar nicht richtig gerade vorstellen, wie das so mit Techno einhergeht. Also die Band schafft das ja anscheinend irgendwie zu verbinden und ich denke mal, ich höre dann auch mal bei Spotify rein und lass mich mal so ein bisschen überraschen, wie Techno mit Jazz einhergeht. Zum Thema Jazz. Luise war nämlich auch noch auf dem Jazzfestival unterwegs und hat so ein paar Stimmen eingefangen von BesucherInnen und ihre Gedanken zum Thema Jazz.
Ich studiere Musik, deswegen habe ich tatsächlich mal Vorlesungen zu Jazz gehabt und so und finde es sehr, sehr spannend. Ich versuche gerade die einzelnen Bands, die jetzt so gezeigt werden, immer so einzuordnen in das, was ich mal gelernt habe, was gar nicht so einfach ist, weil vieles ja auch sehr experimentell oder sehr so genrevermischend ist und so. Deswegen, ja, das ist ganz spannend. Ich mag sehr gerne, dass das halt so zum Tanzen animiert. Das ist irgendwie, es hat meistens ja so einen Drive irgendwie. Es macht Spaß zuzuhören und eigentlich hat man immer sofort Lust, sich auch zu bewegen. Was leider hier ja dann nicht unbedingt immer so gut gegeben ist. Ja, genau. Der Saal gibt das ja nicht unbedingt immer so her, aber es ist trotzdem total schön, finde ich.
Also ich bin seit 1995 in Göttingen und ich weiß jetzt nicht mehr genau, nicht ganz von Anfang an, aber ich bin eigentlich immer beim Jazzfestival schon gewesen. Und jetzt natürlich Corona-bedingt nicht. Also gestern waren eine Gruppe, die mich umgeworfen hat, die kannte ich aber auch schon. Das sind zwei sehr junge Leute, ein Musiker, ein Pianist und ein Saxophonist, die einfach grandios zusammen spielen, also wie ein Gespräch. So, ne? Das fand ich richtig, richtig, richtig toll. was ich eigentlich auch bei jedem Jazzfestival immer gern geguckt habe und gestern auch, sind die Big Bands von den Schulen. Ne, auch wenn die sich mal verspielen und jetzt keine eigenen Stücke spielen, aber das finde ich immer so frisch und auch erstaunlich, wie toll die schon sind. Ja, und heute jetzt finde ich die Sachen im Großen Haus auch ganz interessant. Alles Sachen, alles Gruppen, die ich noch nicht kannte. Ja, doch, gefällt mir super.
Also ich finde war eigentlich jedes Mal davon immer angetan, dass man wirklich neue Sachen so entdecken kann. Und für die Ohren auch was Neues, so abseits der ausgetretenen Pfade. Das finde ich immer faszinierend.
Ich war gestern bei Funk und Wendler und das war schon toll. Also das, dieses Können, diese Kreativität, diese Präsenz, das war schon ein Erlebnis. Und also auch so eine Situation, wo gerade so dieses Live-Erlebnis einfach durch nichts zu ersetzen ist. So, ne? Dass wenn man da wirklich 10 Meter davor sitzt und dass das dann noch viel mehr so rüberkommt, das war schon klasse. Mhm.
Ja, das klingt auf jeden Fall ziemlich einladend. Also ich muss sagen, oder wie schon gesagt, ich bin ja eigentlich nicht so der Jazzhörer. Aber ich denke mal, ich kann es mir schon vorstellen, mir mal nächstes Jahr das Jazzfestival in Göttingen anzuhören. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, auf jeden Fall. Sehr. Klang nach einem tollen Erlebnis. Kann man mal vorbeischauen.
Wir machen jetzt einen gewissen Cut und gehen jetzt rüber zum Liedermacher Wolf Biermann. Der Künstler wurde nämlich vor fast 50 Jahren aus der DDR ausgebürgert. Und Jonas hat ein paar Details dazu.
Zeitgeschehen. Eure Campus Radio Zeitreise.
Die zuständigen Behörden der DDR haben Wolf Biermann, der 1953 aus Hamburg in die DDR übersiedelte, das Recht auf weiteren Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen Republik entzogen.
Mit diesen Worten informierte die aktuelle Kamera heute vor 46 Jahren, also 1976, die Bürgerinnen und Bürger der DDR über die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann. Der SED und ihrer repressiven Politik hielt er in seinen Liedern und Gedichten regelmäßig den Spiegel vor. Davon scheinten diese nun genug gehabt zu haben. Biermann, der sich gerade auf einer Konzertreise in der BRD befand, wurde nach einem Konzert bei der IG Metall in Köln schlichtweg die Wiedereinreise in die DDR verweigert.
Ich hatte eine zu hohe Meinung von den Leuten, die mich jetzt ausgebürgert haben. Ich habe nicht geahnt, dass es ihnen so schlecht geht, dass sie so schwach sind, dass sie sich so fürchten müssen. Nicht vor mir, meinen Liedern, sondern vor ihrem Volk.
Biermanns Ausbürgerung löste sowohl in West- als auch in Ostdeutschland unter Künstlerinnen und Künstlern starken Protest aus. Als sich das SED-Organ Neues Deutschland in der DDR weigerte, einen Protestbrief von bekannten Schriftstellerinnen und Schriftstellern zu veröffentlichen, sandten diese jenen kurzerhand an Westmedien. Heute weiß man, dass die Anordnung zu Biermanns Ausbürgerung von oberster Stelle kam. Erich Honecker persönlich hatte sich dafür eingesetzt. In der Retrospektive wird dieser Skandal von vielen als Vorbote des Untergangs der DDR gewertet.
Ich muss sagen, ich muss bei solchen Beiträgen immer dran denken, dass ich es krass finde, dass solche Dinge jetzt schon wieder fast 50 Jahre her sind. Ich muss sagen, das fühlt sich irgendwie gar nicht so sehr an, als wäre das schon so lange in der Vergangenheit gewesen. Aber auch wenn man mal drüber nachdenkt, der Mauerfall war vor über 30 Jahren und es ist krass, also klingt jetzt ein bisschen klischeehaft, aber es ist krass, wie schnell dann auch die Zeit vergeht, finde ich.
Das stimmt, wobei mir das tatsächlich eher noch viel länger hervorkommt. Also ich finde eigentlich immer die Vorstellung, dass das erst vor 30 Jahren war, der Mauerfall, noch viel absurder. So. Aber gleichzeitig, klar, ist es auch heftig, dass es schon 30 Jahre her ist. Ja, das war's hier jetzt auch schon von uns. Hört gerne in unsere Musikplaylist auf Spotify. Ja, und das war's jetzt hier an dieser Stelle auch schon von uns. Hört gerne in die Musikplaylist zu dieser Sendung auf Spotify rein und folgt uns auf Instagram. @gehört mit OE und OE. Und wenn ihr Lust habt mitzumachen oder Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr uns auch jederzeit auf Instagram @gehört oder per E-Mail info@gehört auch mit OE und OE.de schreiben. Und wir hören uns dann hoffentlich zur nächsten Podcast-Folge in 2 Wochen. Bis dann. Tschüss.
Auf Wiederhören.
Das ist auch geil.